Reportagen live on stage Nummer 9. Das Geheimnis der Qualle von Nathaniel Rich. Gelesen von Linus Schütz. Über 4000 Jahre, nachdem mehr oder weniger am Anfang unserer dokumentierten Geschichte Utnapishtim zu Gilgamesch gesagt hatte, dass das Geheimnis der Unsterblichkeit in einer Koralle auf dem Meeresboden liege, da entdeckte der Mensch im Jahre 1988 endlich das ewige Leben. Und tatsächlich fand er es auf dem Meeresboden. Die Entdeckung erfolgte zufällig durch Christian Sommer, einen knapp 20-jährigen deutschen Studenten der Meeresbiologie. Er verbrachte den Sommer in Rapallo, einem Städtchen an der italienischen Riviera, wo Friedrich Nietzsche genau ein Jahrhundert zuvor die Idee zu »Also sprach Zarathustra« gekommen war. Alles geht. Alles kommt zurück. Ewig rollt das Rad des Seins. Alles blüht. Alles blüht wieder auf. Sommer untersuchte Hydrozoen, kleine Wirbellose, die, je nachdem, wo sie in ihrem Lebenszyklus standen, entweder einer Qualle oder einer Weichkoralle glichen. Jeden Morgen schnorchelte Sommer im türkisfarbenen Wasser vor den Klippen von Portofino. Er suchte den Meeresboden nach Hydrozoen ab und sammelte sie mit Planktonnetzen ein. Unter den Hunderten von Organismen, die er gefunden hatte, war eine winzige, ziemlich obskure Art, die den Biologen als Turritopsis dornii bekannt war. Heute ist sie besser bekannt als unsterbliche Qualle. Sommer hielt seine Hydrozoen in Petrischalen und studierte ihre Fortpflanzungsgewohnheiten. Nach mehreren Tagen stellte er fest, dass seine Turritopsis dornii ein sehr eigenartiges Verhalten an den Tag legte, sodass er keine irdische Hypothese aufzustellen vermochte. Simpel ausgedrückt, sie wollte nicht sterben. Es stellte sich heraus, dass sie rückwärts alterte und immer jünger wurde, bis sie das früheste Entwicklungsstadium erreicht hatte, ab dem ihr Lebenszyklus wieder von vorne begann. Sommer war sehr erstaunt über diesen Verlauf, war sich dessen Bedeutung jedoch nicht gleich bewusst. Das war beinahe 10 Jahre, bevor die Art erstmals mit dem Wort unsterblich beschrieben worden war. Mehrere Biologen in Genua, fasziniert von Sommers Entdeckung, befassten sich weiterhin mit dem Studium der Spezies. Und 1996 veröffentlichten sie einen Artikel unter dem Titel Reversing the Life Cycle. Die Forscher beschrieben, wie die Art, egal in welchem Entwicklungsstadium, sich zum Polypen, ihrem frühesten Stadium, zurückentwickeln könne und auf diese Weise dem Tod entkommt und potenziell Unsterblichkeit erlangt. Diese Entdeckung schien das grundlegendste aller Naturgesetze umzustoßen. Zuerst wird man geboren und dann stirbt man. Einer der Autoren des Artikels verglich die Turritopsis mit einem Schmetterling, der anstatt zu sterben wieder zur Raupe wird. Eine weitere Metapher ist ein Huhn, das sich in ein Ei verwandelt, aus dem wieder ein Huhn schlüpft. Die auf den Menschen bezogene Analogie ist jene eines alten Mannes, der immer jünger wird, bis er wieder zum Fötus wird. Aus diesem Grund wird die Turritopsis auch häufig Benjamin-Button-Qualle genannt. Doch die Publikation von Reversing the Life Cycle fand außerhalb der akademischen Welt kaum Beachtung. Man würde doch eigentlich annehmen, dass der Mensch, wenn er vom unsterblichen Leben erfährt, gewaltige Ressourcen einzusetzen bereit sei, um herauszufinden, wie der unsterblichen Qualle ihr Kunststück gelingt. Ja, man würde annehmen, dass multinationale Biotech-Unternehmen darum wetteiferten, das Genom urheberrechtlich zu schützen, dass ein riesiges Forscherbündnis den Mechanismen, durch die die Zellen rückwärts altern, auf die Spur kommen wollen, dass Pharmafirmen dieses Wissen auf die Humanmedizin anwenden würden, dass Regierungen internationale Abkommen über die zukünftige Regelung der Verjüngungstechnologie aushandelten, aber nichts davon geschah. Doch einige Fortschritte wurden in dem Vierteljahrhundert seit Christian Sommers Entdeckung dennoch verzeichnet. So wissen wir etwa, dass die Verjüngung der Turritopsis dornii und einiger weiterer Vertreter dieser Gattung durch umweltbedingten Stress oder durch physische Gewalt in Gang gesetzt wird. Wir wissen, dass sie während der Verjüngung eine Transdifferenzierung durchläuft. Einen ungewöhnlichen Prozess, bei dem ein Zelltyp in einen anderen umgewandelt wird. Eine Hautzelle in eine Nervenzelle zum Beispiel. Wir wissen zudem, dass sich die unsterbliche Qualle in den vergangenen Jahrzehnten rasch in den Weltmeeren verbreitet hat. Die Qualle reiste per Anhalter auf Frachtschiffen, die Meerwasser als Ballast verwendeten. So wurde die Torritopsis im Mittelmeer beobachtet, aber auch außerhalb der Küsten Panamas, Spaniens, Floridas und Japans. Die Qualle scheint in jedem Meer auf dieser Welt überleben und sich vermehren zu können. Man kann sich durchaus vorstellen, dass in ferner Zukunft die meisten anderen Lebewesen ausgestorben sein werden, während die Meere überwiegend von unsterblichen Quallen bevölkert sind. Einem großen, schwabbeligen Bewusstsein, das ewig währt. Aber wir verstehen immer noch nicht, wie die Qualle rückwärts altert. Besonders entmutigend ist jedoch die Tatsache, dass es sich als außerordentlich schwierig erweist, die Gattung im Labor zu züchten. Die Aufzucht erfordert wirklich sehr große Aufmerksamkeit und umfasst unzählige repetitive, mühselige Arbeitsschritte. Und sogar dann reproduziert die Qualle nur unter äußerst optimalen Bedingungen, in denen die meisten den Forschern noch nicht bekannt sind, Nachkommen. Genau genommen gibt es nur einen einzigen Forscher, der Torritopsis-Polypen dauerhaft in seinem Labor züchtet. Er arbeitet allein, ohne große finanzielle Hilfe und ohne Team, in einem winzigen Büro in Shirahama, einem verschlafenen Küstenort in der Präfektur Wakayama, Japan, 4 Stunden südlich von Kyoto. Der Forscher heißt Shin Kubota. Und bei ihm haben wir zurzeit die besten Aussichten auf eine Erklärung für dieses einzigartige Auftreten von biologischer Unsterblichkeit. Viele Meeresbiologen sind vorsichtig, wenn es darum geht, großartige Behauptungen aufzustellen, dass das Versprechen der Torritopsis auf die Humanmedizin übertragen werden kann. Kubota hingegen hat da keinerlei Skrupel. Als ich ihn zum ersten Mal anrief, da sagte er mir, die Erkenntnisse, die wir durch die Torritopsis gewinnen, auf den Menschen zu übertragen, das ist der fantastischste Traum der Menschheit. Wenn wir erst einmal herausfinden, wie sich die Qualle selber erneuert, dann werden wir Großartiges zustande bringen. Meiner Meinung nach werden wir uns dann weiterentwickeln und selber unsterblich werden. Ich buchte vorsichtshalber mal ein Ticket nach Japan. Eine von Shirahamas Hauptattraktionen ist der sichelförmige weiße Sandstrand. Seit den 60er Jahren entwickelte sich die Stadt zum beliebten Reiseziel. Der zunehmende Ausbau beschleunigte die Erosion und der berühmte Sand wurde ins Meer geschwemmt. Aus Angst, dass die Stadt des weißen Strands ihren Strand verlieren könnte, begann die Präfektur Wakayama im Jahr 1989 Sand aus Australien zu importieren. 7.500 Kilometer weit. Während 15 Jahren kippte Shirahama 745.000 Kubikmeter australischen Sand auf seinen Strand und bewahrte so sein ewiges Weiß. Jedenfalls bis heute. Shirahama ist voller zeitloser Naturwunder, die dem Lauf der Zeit nicht standhalten. Gleich vor der Küste liegt die Insel Engetsu. Eine prächtige bogenförmige Sandsteinformation. Im Morgengrauen stellen sich die Touristen an einer bestimmten Stelle der Küstenstraße auf, wo an gewissen Tagen der Bogen einen perfekten Rahmen für die aufgehende Sonne bildet. Bögen sind temporäre geologische Phänomene. Sie wurden durch Erosion gebildet und durch Erosion fallen sie auch wieder in sich zusammen. Aus Angst, Engetsu zu verlieren, versucht die Stadt nun mit Mörtel den weiteren Zerfall aufzuhalten. Ein großes Gerüst ragt hinter dem Bogen empor und vom Ufer aus sieht man Bauarbeiter. Winzige Pünktchen im Meer, die den Fels zementieren. Am bekanntesten aber ist Shirahama für seine Onsen. Heiße Salzwasserquellen, die angeblich das Leben verlängern sollen. Es gibt größere, komfortablere Bäder, kleinere Becken für die Allgemeinheit und alte Badehäuser. Jeden Morgen besucht der 60-jährige Shinko Bota ein einfaches Onsen, das bei den älteren Einwohnern sehr beliebt ist und auf eine 1350-jährige Geschichte zurückblickt. Das Onsen regt den Stoffwechsel an und wäscht abgestorbene Hautzellen ab, sagt Kubota. Es trägt maßgeblich zu einem längeren Leben bei. Um 8.30 Uhr fährt er 15 Minuten die Küste hoch am weißen Strand vorbei, bis auf eine Landzunge hinaus, die wie ein arthritischer Zeigefinger die Kanayama-Bucht von der größeren Tanabe-Bucht trennt. Am Ende der Landzunge befindet sich das Labor für Meeresbiologie der Universität Kyoto in Seto. Ein zweistöckiger Betonblock. Obwohl es mehrere Unterrichtsräume gibt, Dutzende von Büros und lange Korridore, wirkt das Gebäude oft total verlassen. Die wenigen dort stationierten Forscher verbringen fast ihre gesamte Zeit mit Tauchen und Proben sammeln. Kubota jedoch, er besucht sein Labor täglich. Er muss, denn sonst verhungern seine unsterblichen Quallen. Der weltweit einzige Zuchtbestand von unsterblichen Quallen, der lebt hier, in Petrischalen, wahllos verteilt in verschiedenen Abteilen eines kleinen Kühlschranks in Kubotas Büro. Wie die meisten Hydrozoen durchlaufen auch Turritopsis-Quallen in ihrem Leben zwei Stadien. Polyp und Meduse. Eine ausgewachsene Meduse produziert Eier oder Spermien, die zu Larven verschmelzen, aus denen neue Polypen entstehen. Bei anderen Hydroidarten, da stirbt die Meduse nach dem Freisetzen der Eier. Eine Turritopsis-Meduse hingegen sinkt auf den Meeresboden, wo sich ihr Körper in sich zusammenfaltet und zur Qualle in der Fötusstellung wird. Der Schirm resorbiert die Tentakel und degeneriert dann wieder zu einem gallertartigen Klümpchen. Über mehrere Tage hinweg formt dieses Klümpchen ein Gehäuse. Als nächstes bildet es Stolonen aus, die Wurzeln ähneln. Die Stolonen wachsen und werden zu einem Polypen. Der neue Polyp produziert neue Medusen und der Prozess beginnt von vorn. Kubota schätzt, dass seine Menagerie mindestens 100 Tiere umfasst. Rund 3 pro Petrischale. Sie sind ganz winzig, sagt Kubota, der stolze Papa. Und sehr, sehr niedlich. Ja, sie ist niedlich, die unsterbliche Qualle. Eine ausgewachsene Meduse ist etwa gleich groß wie der geschnittene Nagel des kleinen Fingers. Sie schleppt hunderte von haarfeinen Tentakeln hinter sich her. Medusen aus kühleren Gewässern haben einen leuchtend roten Schirm, aber im Allgemeinen ist die Meduse durchscheinend weiß und so fein konturiert, dass sie unter dem Mikroskop wie eine Strichzeichnung aussieht. Und sie verbringt die meiste Zeit damit, träge im Wasser herumzutreiben. Sie hat keine Eile. Ja, wir schon. Okay, gut. Während der letzten 15 Jahre hat Kubota mindestens 3 Stunden täglich dafür aufgewendet, seine Brut zu versorgen. Nachdem ich ihn eine Woche beobachtet habe, kann ich bestätigen, dass es eine anstrengende, eintönige Arbeit ist. Wenn er in sein Büro kommt, holt er zuerst die Petrischalen aus dem Kühlschrank, eine um die andere, und wechselt das Wasser aus. Dann untersucht er die Proben unter dem Mikroskop. Er will sicher sein, dass die Medusen gesund aussehen, dass sie anmutig schwimmen, dass ihre Schirme ungetrübt sind und dass sie ihre Nahrung verdauen. Er füttert sie mit getrockneten Salinekrebseiern aus dem Great Salt Lake in Utah. Obwohl die Zysten winzig klein sind und mit bloßem Auge kaum sichtbar, sind sie für eine Meduse häufig zu groß zum Verdauen. Dann muss Kubota das Ei unter dem Mikroskop mit zwei winzig kleinen spitzen Nadeln zerteilen. So wie wenn ein Vater einen Hamburger für sein Kind in Häppchen schneidet. Dabei muss Kubota laut grummeln und mit der Zunge schnalzen. Ah, komm, ist allein, du bist kein Baby, brüllt er die Medusa an. Dann lächelt oder lacht er herzhaft. Das ist sehr ansteckend, sein anschwellendes Gelächter, das sein rundes Gesicht noch runder macht, während die Falten Kreise um seine Augen und seinen Mund bilden. Angesichts von Kubotas obsessiver Beschäftigung mit seiner Arbeit ist es nicht erstaunlich, dass er gezwungen wurde, in anderen Bereichen in seinem Leben zurückzustecken. Er kocht zum Beispiel nie, ernährt sich häufig von Takeaway-Mahlzeiten im Büro. Im Büro trägt er ein T-Shirt, auf dem Quallen abgebildet sind und Trainerhosen. Er sollte auch dringend mal zum Friseur, wie ich wahrscheinlich auch. Und in seinem Büro herrscht Chaos. Es sieht so aus, als hätte er es noch nie aufgeräumt, seit er Turritopsis-Quallen züchtet. Die Tür lässt sich gerade so weit öffnen, dass ein Mann von Kubotas Statur hindurch mag. Weiter öffnen geht nicht, weil ein brusthoher Schrank, auf dem mehrere hundert Objekte liegen, die Kubota an Stränden eingesammelt hat, Muscheln, Federn, Krebszangen, Korallen, den Weg versperrt. Der Schreibtisch ist unsichtbar unter einem Haufen geöffneter Bücher. An der Wand hängen eingerahmte Bilder. Die meisten zeigen Quallen. Eines davon sieht aus wie eine Kinderzeichnung. Ich fragte Kubota, der zwei erwachsene Söhne hat, ob eines seiner Kinder das Bild gezeichnet hat. Er lächelt, schüttelt den Kopf. Ah, ich bin kein besonders guter Künstler, sagt er. Ich folgte seinem Blick auf den Schreibtisch, wo eine Schachtel von Farbstiften lag. Ein Foto auf Shin Kubotas Büroregal zeigt eine junge Gruppe von Studenten, die auf dem Campus der Universität Ehime in Matsuyama posieren. Das Foto ist 40 Jahre alt, aber der 20-jährige Kubota ist eindeutig zu erkennen. Das runde Gesicht, die lächelnden Augen, das zerzauste schwarze Haar. Er seufzt, als ich ihn darauf ansprach. Ah, so jung damals und so alt jetzt, sagte er. Ich sagte ihm, dass er jetzt viel besser ausschaue. Erheblich jünger, als es seinem Alter entsprechen würde. Zu alt, sagt er missmutig. Ich möchte wieder jung sein. Ich möchte das unsterbliche Wunder sein. Wie um sich von diesem Gedankenstrom abzulenken, holt er eine Petrischale aus dem Kühlschrank. Er hielt sie unters Licht, damit ich die geisterhafte Turritopsis sehen konnte, die darin eingesperrt war. Passen Sie auf, sagte er. Ich werde dafür sorgen, dass sich diese Meduse verjüngt. Die sicherste Methode, um eine unsterbliche Qualle dazu zu bringen, rückwärts zu altern, wie Kubota mir erklärt hatte, sei sie zu verstümmeln. Mit zwei feinen Metallstiften begann er, ihre Mesoglea zu durchbohren. Das galertartige Gewebe, aus dem der Schirm besteht. Nachdem er sie sechsmal gepiekst hatte, benahm sich die Meduse wie jedes andere Opfer einer Messerstecherei. Sie legte sich auf die Seite und begann spasmisch zu zucken. Ihre Tentakeln bewegten sich nicht mehr. Ihr Schirm zog sich ein wenig zusammen. Aber Kubota hielt nicht inne mit seinen quasi sadistischen Handlungen. Er stach insgesamt 50 Mal auf sie ein. Die Medusa hatte sich schon längst nicht mehr gerührt. Sie lag schlaff da, verstümmelt, ihre Mesoglea zerfetzt, der Schirm platt. Kubota sah befriedigt aus. Und jetzt verjünge dich. Verjünge dich! Brüllte er die Qualle an und lachte. Wir schauten in dieser Woche jeden Tag nach dem malträtierten Opfer, um seine Verwandlung mitzuverfolgen. Am zweiten Tag hatten sich die galertartige Masse am Boden der Petrischale festgesetzt. Die Tentakel hatten sich eingerollt. Sie transdifferenziert, sagte Kubota. Sie vollzieht einen dynamischen Wandel. Am vierten Tag waren die Tentakel verschwunden. Der Organismus sah nicht mehr aus wie eine Meduse, sondern vielmehr wie eine Amöbe. Kubota nannte sie Fleischkloß. Ende Woche schossen Stolonen aus dem Fleischkloß. Ja, mit dieser Methode hat Kubota gewissermaßen geschummelt. Dadurch die körperlichen Übergriffe, die Verjüngung überhaupt erst eingeleitet wird. Doch der Prozess geschieht auch natürlich, wenn die Meduse alt oder krank wird. In seinem zuletzt erschienenen Artikel über die Turritopsis dokumentierte Kubota die natürliche Verjüngung einer einzelnen Kolonie in seinem Labor zwischen 2009 und 2011. Die Idee war zu schauen, wie schnell sich die Art regeneriert. Im Laufe dieser 2 Jahre hat sich die Kolonie in Abständen von nur jeweils 10 Monaten insgesamt 10-mal wiedergeboren. Als Fazit dieses Artikels schrieb Kubota, Turritopsis-Quallen werden mit der vorliegenden Methode ewig weiterleben und werden zu jeder beliebigen Studie beitragen. Bis vor kurzem wäre die Idee, dass die Menschheit etwas Entscheidendes mit einer Qualle lernen könnte oder mit ihr zu tun haben könnte, als völlig absurd angesehen worden. Schließlich scheinen typische Cnidarier wenig mit einem Menschen zu tun zu haben. Zum Beispiel hat sie weder ein Hirn noch ein Herz. Sie hat eine kleine Öffnung für die Nahrungsaufnahme und für Ausscheidungen. Sie ist mit anderen Worten förmlich aus ihrem After. Ja, doch aus genetischer Sicht, abgesehen davon, dass wir 2 Genomverdoppelungen haben, sehen wir Quallen verdammt ähnlich. Und das kann sich auf die Medizin auswirken. Insbesondere in den Bereichen Krebsforschung und Langlebigkeit. Unsterblichkeit könnte viel häufiger vorkommen, als wir glauben. Es gibt Schwämme da draußen, die seit Jahrzehnten leben. Seeigellarven können sich regenerieren und laufend neue, ausgereifte Nachkommen produzieren. Hydrozoen sind einen Teufelspakt eingegangen. Im Tausch gegen einen simplen Körper, ohne Kopf oder Schwanz, ohne Sehkraft, mit dem After essend, erhielten sie die Unsterblichkeit. Diese besonderen, einfachen Geschöpfe können uns unter Umständen beibringen, wie wir Krebs, Alter und Tod bekämpfen können. Ja, andere Berufskollegen äußern sich da vorsichtiger. Es sei schwierig vorherzusehen, in welchem Ausmaß und innerhalb welcher Frist die Turritopsis dornii bei der Bekämpfung von Krankheiten von Nutzen sein kann, schrieb der Biologe Stefano Piraieno. Eine längere Lebensdauer von Menschen sei sinnlos? Das sei ökologischer Blödsinn. Was wir erwarten und womit wir uns beschäftigen, sei die Lebensqualität in ihren letzten Jahren zu verbessern. Ha, Kubota sieht das anders. Die unsterbliche Meduse ist die wundersamste Spezies im gesamten Tierreich, sagt er. Ich glaube, es wird ein leichtes sein, das Geheimnis der Unsterblichkeit zu lüften und den Menschen ewiges Leben zu verleihen. Kubota ist in den vergangenen Jahren zu weiteren Erkenntnissen gelangt. So hat er etwa herausgefunden, dass gewisse Umstände die Verjüngung unterbinden. Hunger, ein großer Schirm und Wasser, das kälter ist als 22 Grad Celsius. Und er hat Fortschritte gemacht im Bestreben, das größte Rätsel überhaupt zu knacken. Das Geheimnis der Unsterblichkeit der Art liege in den Tentakeln verborgen, glaubt Kubota. Für die Durchführung von Experimenten ist er jedoch auf weitere finanzielle Mittel angewiesen, wie auch auf Unterstützung durch GenetikerInnen oder MolekularbiologInnen, um herauszubekommen, wie die unsterbliche Qualle das hinkriegt. Er glaubt zudem, dass wir nah dran sind, das Rätsel der Art zu lösen, dass es eine Frage von Jahren ist, vielleicht von 1 oder 2 Jahrzehnten. Menschen sind so intelligent, sagt er mir, als ob er mich überzeugen wollte. Doch dann setzte er etwas Widersprüchliches hinzu. Bevor wir Unsterblichkeit erlangen, sagt er, müssen wir uns weiterentwickeln. Das Herz ist nicht gut. Ich ging davon aus, dass er aus biologischer Sicht argumentierte, dass das Organ biologisch nicht zu unendlichem Leben fähig ist, dass wir neue, künstliche Herzen für längere, künstliche Leben schaffen müssen. Doch dann realisierte ich, dass er es nicht wörtlich meinte. Mit Herz meinte er den menschlichen Geist. Die Menschen müssen lernen, die Natur zu lieben, sagte er. Heute ist die Landschaft nicht mehr wichtig. In Japan ist sie verschwunden. Überall sind große Städte. Wir befinden uns auf einem Müllhaufen. Wenn es so weitergeht, dann wird die Natur sterben. Der Mensch, erklärte er mir, sei intelligent genug, um biologische Unsterblichkeit zu erlangen. Aber wir würden es nicht verdienen. Ich war erstaunt, ein solches Urteil von einem Mann zu vernehmen, der sein ganzes Leben dem Streben nach Unsterblichkeit gewidmet hatte. Selbstkontrolle fällt den Menschen sehr schwer, fuhr er fort. Um dieses Problem zu lösen, ist ein geistiger Wandel fähig. Aus diesem Grund hat Kubota in den Jahren seit seinem Schrecken eine zweite Karriere begonnen. Zusätzlich zu seinen Tätigkeiten als Forscher, Professor und Gastredner ist er jetzt auch noch Liedermacher. Kubotas Lieder wurden am nationalen Fernsehen gezeigt, können auf Karaoke-Maschinen in ganz Japan gespielt werden und haben ihn zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Hilfreich ist, dass die unsterbliche Qualle in Japan, dem Land mit der ältesten Bevölkerung der Welt, einen relativ hohen Stellenwert in der Populärkultur einnimmt. Richtig bekannt wurde sie 2003 durch die TV-Serie 14 Monate, in der die Heldin einen aus der unsterblichen Qualle gebrauten Trank einnimmt, der sie rückwärts altern lässt. Seither wird Kubota regelmäßig in Fernseh- und Radiosendungen eingeladen. Er zeigte mir Ausschnitte aus kürzlich ausgestrahlten Sendungen und übersetzte sie. Im März widmete Morgen Nummer 1, eine japanische Morgensendung, Shirahama eine Folge. Nachdem sie Kubota in ein Onsen begleitet hatte, besuchten ihn die Moderatoren im Seto-Aquarium, wo er über die Turritopsis sprach. »Ah, ich möchte auch wieder jung sein«, kreischt einer der Moderatoren. In Liebeslabor, einer Wissenschaftssendung, berichtete Kubota über seine zuletzt durchgeführten Experimente, während er am Ufer von Shirahama nach Proben suchte. »Ah, ich beneide die unsterbliche Meduse«, schwärmte die Hostess. In »Nahrung für unsere Körper«, einem ähnlichen Programm, sagte Kubota in die Kamera, »die unsterbliche Qualle ist das wundervollste aller Tiere.« Es folgte ein Interview mit 100-jährigen Zwillingen. Aber kein Fernsehauftritt ohne Lied. Für seine Auftritte verwandelt er sich von Dr. Shin Kubota, belesenem Meeresbiologen, in Jackett und Krawatte, in den unsterblichen Quallenmann. Sein alter Ego als Superheld trägt ein eigenes Kostüm, mit dem er wie eine Meduse aussehen soll. Viele von seinen Liedern sind Oden an die Turritopsis. Sie heißen etwa »Ich bin die rote Meduse« oder »Ewiges Leben« oder »Die rote Meduse, ewige Zeuge« oder »Die Meduse ist nicht tot zu kriegen« und sein eingängigster Titel »Der Song der roten Meduse«. Mein Name ist Rote Meduse, bin eine winzig kleine Qualle, aber ich hüte ein besonderes Geheimnis, das niemand sonst besitzen kann. Ich kann, oh ja, ich kann mich verjüngen. Er huldigt auch anderen Meeresbewohnern mit Liedern. Zum Beispiel »Wir sind die Schwämme«, ein Lied über die Porifera. Oder »Es lebe die Vielfalt der Cnidaria« oder »Der Seitenwurm-Mambo«. Es gibt auch noch »Ich bin Shin Kubota«. Aber ja, er ist wichtig für das Aquarium. Die Leute kommen, weil sie ihn im Fernsehen sehen und sich deshalb für die unsterbliche Meduse und das Leben im Meer im Allgemeinen interessieren. Es ist ein brillanter Redner mit einem sehr breit gefächerten Wissen. Viele Lehrpersonen führen im Rahmen des naturwissenschaftlichen Unterrichts Exkursionen zum unsterblichen Quallenmann durch. Während meiner Woche in Shirahama wurde er von einer Gruppe von 150 10- und 11-jährigen Kindern besucht, die Vorträge und Dia-Shows über die Turritopsis vorbereitet hatten. Die Gruppe war zu groß, um Seto zu besichtigen, weshalb sie sich im Festsaal eines Hotels in der Nähe auf den Boden setzten. Nachdem die Kinder ihre Vorträge gehalten hatten, »Ah, ich bin verrückt nach Quallen«, rief ein Mädchen, trat Kubota auf die Bühne. Er sprach laut, sehr lebhaft, rief und bombardierte sie mit Fragen. Wie viele Tierarten gibt es auf dieser Welt? Wie viele Stämme gibt es? Das Karaoke-Video des Songs »Der roten Meduse« wurde auf eine große Leinwand projiziert und die Kinder sangen kichernd mit. Aber Kubota betreibt diesen Aufwand nicht nur zu seinem Vergnügen. auch wenn er sich sichtlich dabei wohlfühlt. Zudem erachtet er seinen Bildungsauftrag nicht als zweitrangig hinter der Forschung. Er ist vielmehr der eigentliche Kern seines Lebenswerks. Wir müssen die Pflanzen lieben. Ohne Pflanzen können wir nicht leben, sagt er. Wir müssen auch die Bakterien lieben. Ohne Zersetzung können sich unsere Körper nicht zur Erde zurückverwandeln. Wenn jeder lernt, lebende Organismen zu lieben, dann wird es keine Verbrechen mehr geben. Kein Mord, kein Selbstmord. Wir brauchen einen spirituellen Wandel. Und am einfachsten erreichen wir dieses Ziel mit Liedern. Ja, die Biologie, die ist spezialisiert, sagte er und hielt die Handflächen wenige Zentimeter voneinander entfernt. Aber die Lieder. Jeden Abend nach der Arbeit isst Kubota eine Kleinigkeit und besucht dann eine Karaoke-Bar. Er singt täglich mindestens 2 Stunden Karaoke. Er besitzt ein 1611 Seiten starkes Karaoke-Buch, das ungefähr die Größe eines Telefonbuchs hat und noch dichter beschrieben ist. Sein Ziel ist es, mindestens ein Lied von jeder Seite zu singen. Jedes Mal, wenn er ein Lied singt, streicht er es im Buch an. Als ich durch den Band blätterte, sah ich, dass er sein Ziel locker übertroffen hatte. Wenn ich Karaoke singe, sagt er, dann wird ein anderer Teil meines Gehirns beansprucht. Das tut gut, zu entspannen, ein Lied zu singen, das von Herzen kommt. Das tut auch gut, laut zu sein. Seine Lieblingskaraoke-Bar trägt den Namen Kibarashi, was so viel heißt wie Erholung und wörtlich übersetzt frische Luft. Als ich die Tür zur Bar öffnete, stand ich in einer Art Wohnzimmer. Sofas, Couchtische, Töpfe mit Plastikblumen, Goldfische in kleinen Aquarien. Eine niedrige, schmale Bar stand vor einer Wand. Auf 2 an der Decke befestigten Fernsehgeräten lief das Karaoke-Video einer sanften japanischen Ballade. Kubota stand dort und schaute in einen der Fernseher, das Mikrofon in der Hand, wiegte hin und her und sang aus voller Kehle in seinem eleganten Mezzobariton. Hinter der Bar saß eine Frau in den 70ern und tippte auf ihrem iPhone herum. Sonst war niemand dort. Wir sangen während 2 Stunden Elvis Presley, Beatles, Beastie Boys und unzählige japanische Balladen und Kinderlieder. Ich bat Kubota, seine eigenen Lieder zu singen, von denen 7 in seinem Karaoke-Buch aufgeführt sind. Die Karaoke-Maschine des Kibarashi gehört einem internationalen Vertreiber von Karaoke-Maschinen. Und der Computer zeigt für jedes Lied eine Statistik an, aus der sich zum Beispiel ablesen lässt, wie oft es in Japan im vergangenen Monat gespielt wurde. Offenbar hatte niemand Kubotas Lieder ausgewählt. Na, leider werden sie nicht von vielen gesungen, sagt er mir. Sie sind nicht gefragt, weil es sehr schwierig ist, die Natur zu lieben und die Tiere zu lieben. Und bei einem letzten Morgen in Shirahama rief mich Kubota an und sagte unser letztes Treffen ab. Er hatte eine bakterielle Infektion und entschuldigte sich mehrmals. Ja, die Menschen sind sehr schwach, sagte er. Bakterien sehr, sehr stark. Ich möchte unsterblich sein, sagte er und lachte sein herzliches Lachen. Die Turritopsis, wie sie sich herausstellte, ist auch sehr schwach. Obwohl sie unsterblich ist, ist es leicht, sie zu töten. Turritopsis-Polypen sind ihren Feinden quasi schutzlos ausgeliefert, besonders den Seeschnecken. Sie können leicht an organischem Material ersticken. Sie sind Wunder der Natur, aber sie sind nicht vollkommen, räumte Kubota ein. Sie sind nach wie vor Organismen. Sie sind nicht heilig. Sie sind nicht Gott. Und ihre Unsterblichkeit ist bis zu einem gewissen Grad eine Frage der Semantik. Das Wort unsterblich ist verwirrend. Wenn man unter unsterblich die Weitergabe von Genen versteht, dann ja, dann bedeutet es unsterblich. Aber das sind nicht mehr dieselben Zellen. Die Zellen sind unsterblich, aber nicht unbedingt der Organismus selber. Und um die Benjamin-Button-Analogie zu vervollständigen, stelle man sich einen Mann vor, der, nachdem er sich in einen Fötus zurückverwandelt hat, wiedergeboren wird. Die Zellen würden wiederverwertet werden. Aber der alte Benjamin, der wäre nicht mehr da. An seiner Stelle wäre ein anderer Mann mit einem neuen Hirn, einem neuen Herzen, einem neuen Körper. Er wäre gewissermaßen ein Klon. Kubota seinerseits fürchtet, dass die Lektion, die wir von der unsterblichen Qualle lernen, zu früh angewandt wird. Bevor der Mensch überhaupt dazu bereit ist, das Wissen um die Unsterblichkeit auf ethisch vertretbare Weise nutzbar zu machen. Wir sind sehr komische Tiere, sagte er. Wir sind so clever und zivilisiert, aber unsere Herzen sind sehr primitiv. Wären unsere Herzen nicht primitiv, dann gäbe es keine Kriege. Ich befürchte, dass wir die Erkenntnisse zu früh anwenden, wie wir es mit der Atombombe taten. Die Natur ist so schön, sagte Kubota mit einem wehmütigen Lächeln. Wenn die Menschen verschwinden würden, wie friedlich wäre diese Welt.
Guten Abend, sehr verehrtes Publikum. Freut mich, dass Sie ausharren nach dieser fantastischen Performance, immer noch hier bleiben, um ganz andere Aspekte der Meeresbiologie und der Qualle zu erfahren. Doch zuerst möchte ich Ihnen kurz noch sagen, wie diese Geschichte eigentlich zustande kam. Nathaniel Rich ist nämlich einer Top-Wissenschaftsreporter aus New York, er schreibt für die New York Times. Und diese Geschichte, die haben wir per Zufall entdeckt, gelesen, geliebt, gedacht, die brauchen wir unbedingt für unser Magazin. Sie erschien in der Ausgabe Nummer 11. Also das ist 10 Jahre her. Und Nathaniel Rich war völlig aus dem Häuschen, dass wir ihn auf Deutsch übertragen. Und ich habe schon damals gedacht, wieso kann man die nicht singen, wieso können wir die nur schreiben? Und heute Abend ging dieser Wunsch endlich in Erfüllung. Dank Linus Schütz. Noch einmal vielen Dank für diesen tollen Auftritt. Der Dank gilt natürlich auch Roger von Tobel und Elisa Ewert vom Team Bühnen Bern, die das szenisch sehr schön inszeniert haben. Doch jetzt möchten wir uns anderen Aspekten zuwenden. Ich begrüße meinen Gast, einen promovierten Meeresbiologen, ein bald promovierter Philosoph. Das ist perfekt für die paar Fragen, die wir da haben im Zusammenhang mit Unsterblichkeit. Und vor allem ein ehemaliger Quallenhändler, Versandhändler. Ich begrüße ganz herzlich Dr. August Hämmerli. Die erste Frage, die muss ich gar nicht stellen, die stellt sich so von selber. Quallenhandel, Versandhandel. Wer um alles in der Welt will so etwas? Wie kommt man auf die Idee, damit ein Business zu machen? Und das noch in Langenthal? Das musst du einfach zum Einstieg uns mal erläutern.
Ich kann vielleicht gerade mit der New York Times anknüpfen, weil du es vorhin erwähnt hast. Ich habe eben einen Artikel gelesen in der New York Times vor 12, 13 Jahren Und dort wurde ein kleines Startup beschrieben in Kalifornien, was angefangen hat, Qualenaquaristik zu betreiben für das breite Publikum. Und die haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und auch ein bisschen Erfolg, oder? Und ich habe mich ermutigt gefühlt. Ich habe gedacht, ich mache nebenbei eine Qualenzucht auf, weil ich einen Hintergrund habe, eben als Meeresbiologe. Und auch ein bisschen Connections gehabt habe. Und dann habe ich Räumlichkeiten gemietet bei der SBB am Bahnhof Langenthal. Das Wasser war in der Miete inklusive damals noch. Ich glaube, das haben sie seither geändert. Ja, und ich habe, und das, also so, da kam die Idee, genau. Und was ich gezüchtet habe, war die erste Qualle, die wir gesehen haben, und das wurde dann auch immer wieder eingeblendet da auf dem Bildschirm. Wir haben ganz am Anfang ein Bild gesehen, das war diese Ohrenqualle, Aurelia aurita, das ist die Anfängerqualle. Und es ist wichtig, weil Qualenaquaristik ist nicht ganz trivial und eben doch nicht für ein so breites Publikum dann bestimmt. Ja.
Aber jetzt, wenn man ein Business eröffnet, braucht man Käufer, Abnehmer, wer um alles in der Welt will so etwas?
Also es ist interessant, dass wir haben praktisch keine Werbung gemacht und ich habe einfach eine Webseite aufgeschaltet, Jelly Aquatics, und ich habe Qualen nach Spanien verschickt, nach Italien. Wir haben einmal Qualen nach Kalifornien verschickt, was ein Wahnsinn ist natürlich. Und das war das Business, was ich gesehen habe. Die hatten nämlich keine Qualen mehr. Ich habe ziemlich viel Qualen nach Kalifornien geschickt einmal, die wir allerdings auch aus Wildfängen hatten, nur hatten die gerade nicht Saison. Also ich hatte einen Partner in Kiel, der hat ein Boot gehabt an der Kieler Förde. Und der hat natürlich, wenn Saison war, im Frühjahr kommen die schönen kleinen Qualen dann zum Vorschein. Und der hat die dann verpackt und in Styroboxen. Und wenn die dort verfügbar waren, dort geschickt. Und sonst habe ich aus Langenthal die gezüchtet und verschickt.
Und du sprichst über diese Qualen, als wäre es irgend so ein Gegenstand, den man einfach umpackt und neu verpackt und verschickt und ein Preisschild dran hängt. Hast du keine emotionale Bindung, wie unser japanischer Freund, entwickelt?
Doch, also ich irgendwie schon. Ja, also ich finde sie sehr ästhetisch. Ich weiß nicht, einige von euch werden schon geschnorchelt sein oder sogar getaucht und haben vielleicht Qualen beobachtet im Freiwasser. Die sind extrem ästhetisch, finde ich. Das finden andere auch, solche Leute, die eben solche Qualen gekauft haben. Aber es ist eben nicht ganz einfach, die zu züchten. Das war ja sehr gut beschrieben da in dem Artikel. Schon nur, das kam jetzt da nicht vor, aber diese Qualen dazu zu bringen oder diese Polypenkolonien dazu zu bringen, Qualen zu produzieren. Also die verändern sich, wenn die Umweltbedingungen stimmen, dafür richtig sind, dann verändern sich diese Polypen, die verfärben sich und dann fangen die an, man sagt in der Biologie, die fangen an zu strobilieren. Das heißt, da werden Larven abgesondert oder die zerfallen in Larven. Einige dieser Polypen zerfallen eigentlich in Larven, die dann im Freiwasser schwimmen und sich auch ernähren. Und die fangen dann eine Galerte anzusetzen und langsam erkennt man dann diese Schirmchen dann über die ersten Wochen, wie die da anfangen zu posieren, das, was wir als Meduse kennen dann, ja.
Jetzt, das ist Vergangenheit, du hast das im Business, ist dann irgendwie an die Börse gegangen und verkauft.
Klar.
du warst noch jung, nehme ich an. Im Text kommt ein 20-jähriger Deutscher vor, der irgendwie Sommer heißt der so diese erste unsterbliche Qualle entdeckt. Ist es als Meeresbiologe, du warst auch Student und dann hast du später promoviert, träumt man von der Entdeckung von so etwas? Weil, als du diese Reportage gelesen hast, dachtest du, wieso ist mir das nicht passiert?
Ich hatte das nicht so stark, weil ich war nie in der taxonomisch gearbeitet, also ich habe nie irgendwelche Arten beschrieben und so. Das sind eher die Leute, die rumrennen und die wollen dann irgendwie eine Erstbeschreibung von irgendwas oder eine Erstfundmeldung von irgendwas irgendwo. Das war nie so mein Fokus. Ich war jetzt nicht traurig, dass ich nicht eine neue Qualenart entdeckt hatte, wenn du das meinst.
Gut, was war denn dein Fokus bei der Promoviert, bei der Dissertation, die du geschrieben hast?
Das war eine evolutionsbiologische DIS. Das war, ich habe die Arbeiten am Max-Planck-Institut für Limnologie, hieß das damals, das heißt heute Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön, Schleswig-Holstein gemacht, darum auch der Kontakt zu Kiel und der Kieler Förde. Und das war, ich habe in Seegraswiesen eine genetische Untersuchung gemacht und zu klonalen Organismen, zu denen ja auch die Quallen, viele Quallen gehören, also mit klonalen Organismen eben Fragen versucht zu beantworten, die mit dieser Klonalität zusammenhängen. Und ich habe das mit Seegräsen gemacht in der Ostsee.
Jetzt kommt ja im Text auch zur Sprache, dass es zwei Arten von Forschen gibt. Jene wie dieser begeisterte Japaner, der selber unsterblich sein möchte und forscht und überzeugt ist, dass es geht, trotz den philosophischen Bedenken. Und andere, die da sehr, sehr skeptisch argumentieren. In welchem der beiden Lager würdest du dich zuordnen?
Also ich kann ganz klar für mich sagen, ich will nicht unsterblich sein, weil ich denke, dass die Aussicht auf den Tod oder das Bewusstsein oder das Inkaufnehmen des Todes auch macht, dass jeder Tag irgendwie besonders ist. Also wenn ich jetzt wüsste, dass das endlos so weitergeht, wäre das für mich auch für den Alltag irgendwo inflationär. Natürlich freue ich mich nicht auf den Tod, aber trotzdem sehe ich eine Notwendigkeit, nicht nur eine gefühlte, sondern auch eine praktische, ökologische, es wurde ja angesprochen.
Jetzt spricht aber der Philosoph oder der Mensch aus dir, jetzt frage ich dich aber als Forscher, welche der beiden Lager, kannst du diese Begeisterung des Japaners nachvollziehen? Würdest du auch gerne in diesem Bereich forschen wollen? Oder bist du eher der, der sagt, das ist Unsinn, eben aus dieser philosophischen Haltung heraus, wir müssen da nicht Energie reinstecken?
Also ich kann das irgendwie aufteilen in zwei Seiten. Ich kann die Faszination am Forschungsgegenstand, Verjüngung oder Unsterblichkeit kann ich absolut nachvollziehen. Das ist, dass man sich darauf konzentrieren kann und sich begeistern kann dafür, dass etwas geht, was vorher nicht gegangen ist, also das entspricht irgendwie der menschlichen Natur, das kann ich völlig verstehen. Dass jemand wie ein Jeff Bezos zum Beispiel so viel Geld investiert ins Unsterblichsein, das ist mir ein bisschen fremd. Aber das ist eine persönliche ja, Einschätzung dazu.
Gut, jetzt müssen wir vielleicht diese Unsterblichkeit ein bisschen genauer fassen. Also Unsterblichkeit je nach Sicht heißt ja, dass man ewig altert. Das will man ja irgendwie auch nicht. Oder andere sagen, die wollen dann einfach einen Zustand konservieren. Und dann gibt es ja noch diese dritte Form, die wir von der Qualle kennen, dass man eben wieder jünger wird. Was jetzt utopisch klingt auf den Menschen, aber auch da in diesem Bereich wird geforscht. Wie würdest du jetzt das ein bisschen genauer wissenschaftlich auseinanderhalten?
Ja, also beim Lesen des Textes habe ich mich einmal auch gefragt, was ist das Geheimnis der Qualle hier wirklich? Weil Kubota ist dort auch so ein bisschen, pendelt da so ein bisschen zum Beispiel, spricht er einmal vom Geheimnis des Lebens und dann spricht er aber auch eben von der Unsterblichkeit und wenn wir von der Unsterblichkeit reden, von was für einer Unsterblichkeit reden wir? Also um das Geheimnis des Lebens kann es irgendwie nicht gehen, weil die Abwesenheit des Sterbens erschließt uns noch nicht das Geheimnis des Lebens. Das ist eine andere. Also Leben zu definieren ist noch nicht, geht noch nicht über die Abwesenheit des Sterbens, würde ich mal sagen. Also geht es um die Unsterblichkeit, aber um was für eine Art von Unsterblichkeit geht es genau? Was ja das Alleinstellungsmerkmal dieser speziellen Turritopsis-Art ist, ist, dass sie ja die Medusen, die geschlechtsreif sind, dass sich diese wieder zum Polypen entwickeln können. Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass die einzige Art, bei denen 100% der Medusen, die man untersucht hat, das können. Es gibt noch andere, für ganz verwandte Arten, die das Gleiche auch können, aber dort kann nur ein kleiner Prozentsatz der Medusen das. Also dass sie im geschlechtsreifen Zustand, also eigentlich wenn sie schon Geschlechtszellen produziert hat, dass sie dann sich noch zum Polypen zurückbilden kann. Das ist bemerkenswert und das ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal. Aber macht sie das unsterblich, das stimmt nicht so ganz. Das ist also eine Hyperbel, das ist eine leichte Übertreibung, weil Es ist ja auch im Text vorgekommen, dass die Polypen Kolonien bilden. Also die bilden so Bäumchen, Polypen, Bäumchen, aber dann auch so auf diesem Festsubstrat, also auf Steinen eben, ein Polyp neben dem anderen. Und die Polypen, die vermehren sich vegetativ. Also die können sich eigentlich klonal fortpflanzen. Das ist immer das gleiche Individuum, wenn man so will, was wächst. Und das können sie endlos tun. Also das heißt, wir haben Unsterblichkeit auf der Ebene des Genoms. Das ist ungefähr der gleiche Genotyp in dieser Polypenkolonie. Jetzt, was dazu kommt, ist, dass also, wenn die eben strobilieren, eine Meduse bilden, die juvenile Meduse wird irgendwann geschlechtsreif in der Saison, produziert Geschlechtszellen, und dann kann also die Meduse, das ist noch nicht gesagt, dass sie das tut, sehr wenige werden das tun, aber die kann sich wieder zum Polypen zurückbilden. Das wird nicht mehr so viel obendrauf packen auf die Unsterblichkeit. Und wie gesagt, nur die Turritopsis kann das zu 100%, so viel man weiß. Aber die Unsterblichkeit, das ist etwas, was alle klonalen Organismen, alle Hydrozoen machen, diese Polypenkolonien, sehr viele Nesseltiere können das. Also das ist die Unsterblichkeit bei der Turritopsis und bei anderen Quallen ist ihre Klonalität. Das heißt, dass wir eigentlich Klone haben von Polypen und von Medusen. Jetzt aber ist es nicht die Unsterblichkeit, von der ein Jeff Bezos träumt, zum Beispiel, oder? Also, wenn du, Daniel, jetzt unsterblich sein möchtest, möchtest du ja nicht schrumpfen und dann würde daraus durch Knospung wieder ein Daniel entstehen, der eben anders ist, kommt ja am Schluss auch vor, sondern du willst nicht nur diese Typenähnlichkeit, dass du wieder ein ähnlicher Daniel bist, der einfach ähnlich ist, aber nicht gleich, sondern du willst der gleiche sein. Und wenn wir das anschauen, dann ist eben die Qualle, die macht eben eine Typenähnlichkeit. Und du willst Token-Identität, du willst ein Token bleiben, du willst eine Identität bleiben als Daniel und du wirst als das überleben. Das heißt, wir wollen gar nicht das Gleiche wie die Qualle, wie das, was die Qualle kann.
Ich stell mir gerade meine Knospung vor. Okay. Aber also mit anderen Worten, was die Qualle kann, ist, wenn ich jetzt die Analogie auf den Menschen, gewisse Teile würden wieder belebt oder gelebt oder neu geboren, aber eben nur Zellen oder Elemente. Was die Identität anbelangt, wäre es ein Klon, also ein anderer Ich, also hat nichts mehr mit mir zu tun.
Ja, du hast sogar keine Zelle mehr, die Meduse ausgemacht hat, weil diese Transdifferenzierung führt ja eine Zelle wieder in einen, also eine differenzierte Zelle wieder in einen undifferenzierten Zustand, ist ja der sich wieder in einen Zustand, von dem aus sich die Zelle dann wieder in irgendetwas anderes weiterentwickeln kann. Und du hast aber keine Zelle mehr dann, die von Daniel stammt, sondern das sind alles neue Zellen. Also kannst du dir vorstellen, du hast einen Zwillingsbruder dann vor dir. Und das nennst du dann Unsterblichkeit. Also diese Form von Unsterblichkeit reden wir eigentlich hier.
Okay, dann lasst mir es bleiben. Jetzt ist aber auch im Text die Rede, dass der Mensch sich von diesen Zellen oder Kleintieren, was die Genmasse anbelangt, gar nicht groß unterscheidet. In einem Paragraph steht, die Qualle hat weder Hirn noch Herz und ist mit dem eigenen After, das haben wir gehört. Doch die neueste Forschung zeigt, der Mensch hat gleich viel Gene wie Fruchtfliegen, zum Beispiel. Und Quallen sind komplexer als angenommen. Es gibt erschreckend viele Parallelen zwischen den Genen von Quallen und Menschen, sagt einer der Paläobiologen. Wir sehen Quallen verdammt ähnlich, sagt er noch weiter. Ja. Wie würdest du diese Einschätzung kommentieren?
Also erschreckend würde ich das mal nicht nennen. Aber natürlich, wir sind alle also das Leben hat nach allem, was wir heute wissen, ist auf der Erde entstanden und es ist nur einmal entstanden. Also ist alles Leben miteinander verwandt. Und wenn man das genetisch anschaut, sieht man eben diese, findet man diese Ähnlichkeit. Und man sieht eben auch, wo in diesem Baum des Lebens sich die Wege getrennt haben. Und dann kann man verblüfft sein, dass es so viele Ähnlichkeiten gibt. Zum Beispiel auch, es wurde jetzt das Gesamtgenom von, in den letzten Jahren Gesamtgenom vom Oktopus, von verschiedenen Oktopusarten wurde sequenziert. Und das Auge des Oktopus war immer ein Paradenbeispiel für sogenannte Konvergenz, also dafür, dass sich das Auge zweimal unabhängig entwickelt hat. Aber man findet eben auch beim Genom, Abschnitt, wo die Augen dafür kodiert werden, findet man eben auch sehr viele Ähnlichkeiten zum Oktopus. Also das hat einfach mit unserer Vergangenheit zu tun. Wir sind alle miteinander verwandt. Ich würde trotzdem sagen, dass wir noch sehr viel verwandter sind mit einer Maus. Ja.
Und an Mäusen forscht man diese Rückbildung. Wir hatten hier vor 3 Monaten war es zu einem ganz anderen Reportagestück Oma läuft Weltrekord, einen Altersforscher, der uns zur totalen Überraschung erklärt hat, dass man eben nicht nur versucht, das Alter zu konservieren, sondern dass man mit Mäusen und anderen Wirbeltieren schon dran ist, zu versuchen, den Prozess tatsächlich rückwärts zu gestalten. Es klang sehr futuristisch, Science-Fiction-mäßig und auch ein bisschen scary, das Ganze. Kennst du diesen Bereich der Forschung? Bist du da auch nah dran oder distanzierst du dich als angehender Philosoph sogar davon?
Nein, also da bin ich nicht Experte. Ich, soviel ich weiß, ist einfach die Forschung, die im Moment viel zu reden gibt, die wird mit Mäusen gemacht. Und dort gibt es auch aus Japan diese Technologie des Reprogrammings, heißt das, also dass man Zellen verschmelzt, eben undifferenzierte mit differenzierten Zellen verschmelzt und dadurch eine Verjüngung hinkriegt, zum Beispiel bei Augen, im Auge, also wenn das Auge nicht mehr gut sieht, kann man diese Sehkraft wiederherstellen, das hat man in Mäusen gezeigt, oder auch, man hat auch Mäuse produziert, die länger leben, Lebensdauer verlängern, aber es ist jetzt noch nicht so, dass das auf den Menschen 1:1 anwendbar ist. Und die Leute, die draus kommen, die sagen auch, dass ein Problem auch das Krebsrisiko sein wird, weil man ja diese Zellen fusioniert und das Genom nicht mehr, also das dann verdoppelt ist. Also das Krebsrisiko nimmt auch zu. Und was haben wir dann davon, wenn wir zwar viel jünger aussehen, aber voll Krebs sind? Ja.
Nach deinem Doktortitel in Meeresbiologie und dem erfolgreichen Versandhandel von Quallen hast du dich der Philosophie zugewandt und du promovierst jetzt an der Schnittstelle von Philosophie und Biologie. Und wenn du jetzt das ganze Thema philosophisch betrachtest, kannst du eine gewisse Sympathie für diesen Shin Kubota empfinden, dass er plötzlich Dinge sagt wie, wir sind zwar von der Intelligenz her so weit, die Unsterblichkeit hinzukriegen, aber es ist noch zu früh. Oder dass er sagt, wir hätten zwar das Hirn dazu, aber nicht das Herz. Wir sind es nicht wert, weil wir die Natur zu wenig schätzen. Wie würdest du dich dieser Position gegenüber verhalten?
Also ich glaube, die Unsterblichkeit, sollte sie möglich sein, und von unsterblich reden wir einfach von endlos weiterleben, oder das wirft enorme ethische Fragen auf, das ist ganz klar. Werden alle Zugang haben zu dieser Technologie oder nur die Jeff Bezos dieser Welt? Was heißt das dann für die anderen, oder? Weil es wird dann irgendwann sehr schnell zu viele Menschen haben, also noch viel schneller als es jetzt schon. Es ist jetzt schon dicht bevölkert, die Welt. Und wenn jetzt die Leute nicht mehr sterben, dann wird das Problem sofort akut. Also das mündet in eine Katastrophe. Deshalb ja, ich habe sehr viele Sympathien für diese Überlegungen. Ich glaube, das führt nicht in eine gute Richtung unbedingt. Ich kann den Wunsch verstehen irgendwo. Ich sehe auch, dass die Forschung spannend ist. Und es kann ja auch so sein, dass die Forschung eher dann in der Medizin in Bezug auf Krankheiten angewendet wird und nicht unbedingt darauf hin, dass man endlos lebt. Und es ist auch irgendwo im Widerspruch zur Reproduktionsmedizin, die auch jetzt vorwärts macht. Also das wirft enorme Fragen auf.
Also wir an beiden Enden, sowohl bei der Geburt wie beim Tod, mischt der Mensch sich ein. Er verwendet diese Metapher der Atombombe, dass wir eben, so wie jetzt kürzlich im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz viel zu lesen war, dass wir hier etwas in die Hände kriegen, was wir nicht kontrollieren und zu früh einsetzen, könnte diese Gefahr hier auch eintreten.
Ja, bei KI bin ich ein bisschen pessimistischer, beziehungsweise dort sehe ich die Atombombenanalogie ein bisschen mehr. Ich bin noch ein bisschen optimistischer, was diese Unsterblichkeitsforschung anbelangt, weil ich denke, die Hürde ist immer noch hoch. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das nie geht. Also unsterblich ja sowieso geht ja sowieso nicht, weil irgendwann wird uns die Sonne dann verbraten, also wir gründen Kolonien auf irgendwelchen Exoplaneten. Aber so weit sind wir noch nicht. Und ich denke, das ist nicht eine Technologie, auf die wir unbedingt warten möchten.
Also du bist optimistisch jetzt in Bezug, dass es noch lange nicht kommt.
Ja, das ist meine Hoffnung, ja.
Wenn Sie eine Frage haben an August Hämmerli, Meeresbiologe, Philosoph und Qualenhändler, wäre jetzt der Moment dazu. Ich komme mit dem Mikrofon zu Ihnen ins Publikum. Wer möchte eine Frage stellen?
Diese unsterbliche Qualle, ist es realistisch, die in einem Aquarium zu halten? Wissen Sie dazu? Also Sie handeln ja mit anderen Quallen, oder? Nicht mit der unsterblichen. Also nicht, dass ich das vorhabe, aber mich würde das interessieren.
Also Michel, ich habe niemand gekannt, der Turritopsis gezüchtet hat. Habe ich von diesem Kubota gehört. Ich habe niemanden und ich habe eine Zusammenarbeit gehabt mit dem Zoo Basel zum Beispiel und mit dem Sea Life in Konstanz und die züchten verschiedene Quallen dort, aber die Qualle kommt nicht. Die Qualle, die ich gezüchtet habe, diese Ohrenqualle, die gehört zu einer anderen Klasse von Nesseltieren, weil Qualle ist ja so ein Sammelbegriff, ein Sammelbecken für vieles, was da zusammengewürfelt wird. Und die Qualle, die Kubota gezüchtet hat, die gehört ja zu den Hydrozoen und die scheint tatsächlich sehr schwierig zu sein. Die ist auch sehr klein, groß wie ein Fingernagel. Also ich würde sicher nicht mit sowas starten. Und ich glaube, es wird wahrscheinlich auch schwierig sein, die zu kriegen überhaupt. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man mal eine Mail schreiben an Kubota, aber vielleicht würde da etwas locker machen, einen Polypen schicken. Aber ich glaube, dass die einzige Chance, die man hat, ist mit diesen Ohrenquallen zu starten, ist sicher eine gute Idee, wenn man das will.
Nochmal zur Verantwortung. Wer trägt denn die Verantwortung dafür, dass wissenschaftliche Ergebnisse in gute Hände geraten oder dass ein verantwortungsvoller Umgang damit stattfindet? Sind das ForscherInnen? Sind das eigentlich, bräuchte es dafür politische Instanzen oder gibt es die? Wie kann das gelingen, da eine gute gemeinsame Verantwortung für zu tragen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, das ist ein Riesengefäß, das da geöffnet wird. Die Frage nach der Verantwortung in der Wissenschaft ist sicher eine entscheidende Frage, gerade eben mit Technologien. Es gibt in der Genomik gibt es ja viele Technologien jetzt, die auch es möglich machen, mit dem Genom rumzuspielen. Die CRISPR-Cas-Technologie, da gab es diesen Fall von den CRISPR-Twins in China, dieser chinesische Forscher, der behauptet hat, dass er Zwillinge produziert hat, praktisch genetisch designt hat. Eine HIV-Resistenz eingebaut hat. Also da sind schon Dinge möglich geworden, wo die Regulation, da müsste eigentlich der Regulator irgendwann nachziehen. Und ich denke, mit diesen Technologien, auch jetzt mit diesen KI-Technologien, es ist sicher keine gute Idee, das nur an große Firmen an großen Firmen zu überlassen. Das ist wichtig, dass die Forschung auch an den Unis stattfindet. Beim Wettlauf um die Humangenomsequenzierung mit den Craig Venter Labs und der Uni Cambridge, zum Beispiel so ein Fall. um die Jahrtausendwende, war es auch ganz wichtig, dass die Uni geforscht hat, damit eben verhindert wird, dass auf allen Genen ein Patent angemeldet wird und es dann eigentlich nicht mehr, das Wissen nicht mehr verfügbar ist oder nicht mehr öffentlich zugänglich ist. Aber das ist eine schwierige Frage. Ich kann das nicht, können wir wahrscheinlich hier nicht abschließend beantworten.
Danke. Okay. Gibt es auch Quallen, die man essen kann?
Ja, gute Frage. Kann man, also Aurelia Aurita kann man essen zum Beispiel. In den asiatischen Ländern eher noch, es ist hier noch nicht bekannt, aber es gibt Forschung in die Richtung und Bestrebungen, dass man die Quallen als Proteinquelle schließt, weil eben, also aus zwei Gründen, also einmal, dass es Massenvorkommen gibt von Quallen, typischerweise an Orten, die sehr stark überfischt sind. Das ist auch ein Zeichen von Überfischung. Und dann könnte man diese Ressource nutzen, die jetzt an die Stelle der Fische tritt. Und auch, weil die Produktion einer Qualle viel weniger Energie braucht, jetzt im Meer, ist einfach im Nahrungsnetz an einer anderen Stelle, als wenn wir Fische fangen oder irgendwelche Thunfische essen. Das ist attraktiv, deshalb versucht man das. Und in asiatischen Ländern ist es gang und gäbe, Quallen zu essen.
Ja. Vielen Dank. Vielleicht nach dieser kulinarischen Frage noch eine philosophische. Sie haben gesagt, dass die Qualle sozusagen lebt, vielleicht nicht unendlich lebt, aber sie differenziert sich und dann entdifferenziert sie sich wieder und differenziert sich wieder. Das heißt, sie scheint so durch Zyklen zu gehen. Habe ich das richtig verstanden? Und müssen wir uns Unsterblichkeit zyklisch vorstellen, wenn es so etwas gäbe?
Vielleicht wäre die Unsterblichkeit beim Menschen auch irgend so ein Modell, wäre vielleicht machbar, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bei den Quallen, bei den Nesseltieren, überhaupt bei klonalen Pflanzen kann man sich, bei klonalen Organismen kann man sich das als Zyklus vorstellen, ja. Solange es beides gibt, also solange es die sexuelle Fortpflanzung und die klonale gibt, haben wir eigentlich einen Zyklus. Es gibt Organismen, die sich sehr selten sexuell fortpflanzen und dann hunderte oder tausende von Jahren nur über diese Klone eigentlich vermehren und ausbreiten.
Also ich stelle mir das ewige Leben auch ziemlich albtraumhaft vor. Es gibt ja viele Esoteriker, die behaupten, dass wir ewig leben und es gar nicht wissen. Aber gut, was ich mich frage, ist jetzt bei dieser Forschung, also haben Sie das Gefühl, dass man da irgendwo hinkommt? Unser Forscher scheint ja da auf ziemlich verlassenem Posten zu sein und allein zu forschen. Wie schätzen Sie die Möglichkeiten ein, von der Qualle da irgendwas drauf zu schließen oder zu erforschen, das auf den Menschen übertragen werden könnte?
Ja, also wissen tue ich das nicht, aber meine Idee dazu ist, dass wenn die Turritopsis vielversprechend wäre für diese Art von Forschung, dann wäre das passiert. Aber es müsste sehr vielversprechend sein, weil sie ja eben schwierig zu halten ist, schwierig zu züchten ist und das ist ein Kostentreiber. Und das spielt natürlich in der Forschung eine Rolle. Und es gibt natürlich bei den Hydrozoen gibt es die Hydra, das ist ein Süßwasserpolyp und das ist ein Haustier, ein Modellorganismus, sagt man in der Biologie, für Regeneration. Und die kann eigentlich vieles, was die Turritopsis auch kann. Und noch einiges mehr. Die kann ich zum Beispiel durch ein Netz pressen und dann tun sich die Zellen selber wieder zusammenfügen und so. Also so verrücktes Zeug. Und wenn es um Regeneration geht, um diese Art von Forschung, dann gibt es schon einen Organismus in dieser Gruppe, der sehr stark beforscht wird. Und das ist wahrscheinlich schon mit ein Grund, warum das jetzt nicht so groß gemacht wurde oder warum das nicht für die menschliche Forschung eine Rolle spielt. Und was die Unsterblichkeit eben, die wir suchen, ist wahrscheinlich nicht die gleiche, die in dieser Qualle vorhanden ist.
Gut, vielen Dank. Wir kommen langsam zum Ende. Der Dr. Shin Kubota, der träumt von der Unsterblichkeit. Er hat sein Leben dieser Frage gewidmet, seine Forschung. Was träumt oder von was, was sind die Ambitionen eines bald Dr. August Hämmerli, der die Quallen kennt, wie das einmal eins, die Meeresbiologie und jetzt zur Schnittstelle zur Philosophie forscht. Wir haben draußen über künstliche Intelligenz und die Gefahren geredet in der Publizistik. An was arbeitest du oder was ist dein Ziel mit deiner Forschung? Nicht, dass wir unsterblich werden, das hast du schon deutlich gesagt, sondern du hast andere Ambitionen.
Also ich sehe in der Forschung ein sehr kreatives Feld, das heißt, es gibt auch ein Ausleben von Kreativität dort. Ich habe mich immer begeistert für diese Art von Arbeit. Und klar ist es immer schön, wenn man auch einen kleinen Beitrag leisten kann an eine Diskussion, die aktuell läuft, der Austausch mit anderen Forschenden, jetzt in der Philosophie mit den Philosophinnen und Philosophen. Das finde ich spannend und das motiviert mich eigentlich jeden Tag. Immer irgendwo an etwas Spannendem dranbleiben und interessiert bleiben. So.
Ja. Wunderbar. Vielen Dank fürs Kommen, August Hämmerli. Toll, dass Sie uns diesen Einblick geliefert haben.